In Indien hat es nach Angaben der Behörden wohl keine Überlebenden gegeben. An Bord der Maschine waren 242 Menschen. Auch am Boden hat es Tote gegeben. Wie viele ist noch unklar. Die Boeing 787 war auf dem Weg von Ahmedabad nach London. Dort drückten Politiker ihr Mitgefühl aus. London-Korrespondentin Franziska Hoppen.
Die Szenen nach dem Flugzeugabsturz in Ahmedabad seien verheerend, twitterte Premierminister Keir Starmer. Seine Gedanken seien bei den Passagieren und ihren Familien. Er werde laufend über die Situation informiert. König Charles III. Und seine Frau Camilla teilten in einem Statement mit, ihre besonderen Gebete und ihr tiefstes Mitgefühl gelte den Familien und Freunden all derer, die von diesem tragischen Vorfall in so vielen Ländern betroffen seien. In der Fragestunde im Londoner Parlament äußerte sich auch der britische Außenminister. Sein Ministerium habe in London und in Delhi Krisenteams eingerichtet, um Unterstützung leisten zu können.
Bundesverteidigungsminister Pistorius hat die verstärkten russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt. Moskau setzte damit ein klares Zeichen, dass es derzeit kein Interesse an einer friedlichen Lösung habe, sagte er bei seiner Ankunft in Kiew. Pistorius ist heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt gereist. Dabei soll es unter anderem um die militärische Unterstützung für das Land gehen. Russland fliegt zurzeit verstärkt Drohnenangriffe auf die Ukraine. In der Nacht zu heute war wieder die östliche Großstadt Kharkiv Ziel massiver Angriffe. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran kündigte den Bau einer weiteren Nuklearanlage an. Damit reagiert die iranische Führung auf den Druck des Westens, endlich sein gesamtes Atomprogramm gegenüber internationalen Inspektoren offenzulegen. Am Vormittag hat die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition sagte die CDU-Politikerin, es gehe darum, durch digitale Steuerung mit Echtzeitdaten auf Staus zu reagieren, bevor sie entstehen. Mit Blick auf die marode Infrastruktur verwies Bonde auf den Masterplan Brücken, der im Sommer in Kraft treten soll und mit dem schneller neu gebaut oder saniert werden könne. In den nächsten 10 Jahren betreffe das 120 Brücken. Die Opposition hat die Verkehrspolitik der schwarz-roten Koalition zuvor kritisiert. Von den Grünen etwa hieß es, vor allem die CDU denke dabei ausschließlich an Autofahrer. Das Münchner IFO-Institut hat eine positive Prognose für die deutsche Wirtschaft abgegeben. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,3% wachsen, im nächsten Jahr sogar um 1,5% und damit deutlich stärker als bisher angenommen. Voraussetzung sei, dass sich der Handelskrieg mit den USA nicht verschärft und die Bundesregierung die wirtschaftlichen Reformen umsetzt, die sie angekündigt hat. Positiv stimmt das Institut, dass die Menschen in Deutschland wieder mehr konsumieren und sich die Stimmung in den Unternehmen gebessert hat. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Wie der Corona-Impfstoffhersteller mitteilte, sei beabsichtigt, alle Anteile an CureVac zu erwerben. Aus Mainz Sabine Geipel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Einer Pressemitteilung zufolge sind sich beide Unternehmen dabei handelseinig. Vorstände und Aufsichtsräte hätten die Transaktion einstimmig genehmigt. Jede CureVac-Aktie soll demnach in BioNTech-Aktien Hinterlegungsscheine an der Nasdaq umgetauscht werden. Preis je CureVac-Aktie rund 5,5 US-Dollar. Der Deal hätte damit aktuell ein Volumen von umgerechnet 1,08 Milliarden Euro. CureVac würde damit zu einer 100%igen Tochtergesellschaft von BioNTech. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugo Şahin.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter bis zum Abend sonnig und trocken, aktuell in Berlin Buch 22 Grad und in Kreuzberg 24, in Grünow 20 und in Forst 24 Grad. Auch morgen wieder durchweg sonnig und trocken, 23 bis 27 Grad. Am Sonnabend meist ungestörter Sonnenschein, kaum Wolken und trocken, dazu sommerlich warm bis heiß. Die Zeit 16.05 Uhr.
Rheinland-Pfalz. Radio 3 am Nachmittag. Mit Ulrike Jährling.
Ja, und schön, dass Sie auch da sind.
It was a cold, cold evening when he was gone. That man is moving to the unknown. Don't you shed no tears, my dear, yeah. 'Cause Zadie, you know what you've done, oh my dear.
Zeitloser R&B-Sound hier auf Radio 3. In den vergangenen zwei Wochen hat Russland seine Angriffe auf ukrainische Städte erheblich ausgeweitet. Gestern kam die Nachricht, dass in Kiew die Sophienkathedrale beschädigt worden sei. Unser Architektur- und Denkmalpflegemann Nikolaus Bernau beschäftigt sich seit dem Beginn der russischen Angriffe auf die Ukraine, und wir reden hier von 2014, mit dem Kulturgut. Nikolaus Bernau, wissen wir inzwischen, welche Schäden es genau gegeben hat?
Also wir wissen das natürlich, was die ukrainischen Behörden in irgendeiner Form veröffentlicht haben. Danach sieht es jetzt auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig dramatisch aus. Es ist ein Teil des Hauptgesimses der romanischen Apsis, der Hauptkirche. Also die Sophienkathedrale ist eine Agglomeration aus verschiedenen großen Kirchen, die so nach und nach im Laufe der Jahrhunderte zusammengewachsen sind. Und es ist eben ein Teil des Hauptgesimses abgeplatzt. Das denkt man sich erstmal, ja, kann man schon mal leicht reparieren. Das ist jetzt nicht so ein ganz großes Drama, Folge des Luftkrieges sozusagen. Aber bei solch einem Luftdruck, da kommt eben erstens die Statik gerade von so gewachsenen Gebäuden durchaus mal in Gefahr, weil man eben nicht genau weiß, wo laufen jetzt eigentlich die Bruchlinien innerhalb des Gebäudes. Und hier betrifft es eindeutig die ältesten Teile der Kathedrale aus dem 11. Jahrhundert. Viel wichtiger ist aber, dass durch den Luftdruck, und das ist eine Erfahrung, die hat man vor allem im Zweiten Weltkrieg sehr stark gehabt, dass durch den Luftdruck sich der Putz in den Räumen lösen kann, und auf diesem Putz sind einzigartige Wandgemälde. Die Sophienkathedrale ist eines der wichtigsten Denkmäler der religiösen Malerei der östlichen Christenheit, also der Orthodoxie, und ist genau deswegen auch mit auf der Welterbeliste seit 1990, zumal in ihr außerdem noch die Wandgemälde der Michaelskathedrale aufbewahrt werden, die in den 1930er Jahren auf Stalins Befehl abgerissen wurde. Das heißt, die Gefahr ist viel größer für die Wandgemälde drin als für das Gebäude draußen.
Ich höre da schon die immense Bedeutung der Sophienkathedrale raus. Auch für die Region hat sie eine sehr große Bedeutung.
Ja, die ist überhaupt gar nicht zu überschätzen. Also nicht nur die Region, sondern für die gesamte östliche Christenheit. Das ist vielleicht im Westen zu vergleichen mit Notre-Dame de Paris oder mit dem Petersdom. Also auf der Ebene agieren wir in dieser Zeit. Die Sophienkathedrale ist die große Gründungskirche der orthodoxen Kirche in der sogenannten Rus, also jenes von den Wikingern begründeten hochmittelalterlichen Staats, auf den sich heute sowohl die Ukraine wie Belarus, aber auch Russland beziehen. Und hier die Rus haben und die Wikinger haben eben die Orthodoxie als christliche Konfession angenommen und haben dafür diesen Bau errichtet, der dann übrigens ziemlich verfallen war und im 18. Jahrhundert auf Anweisung des Moskauer Patriarchats mit den für die Ukraine so ganz, ganz typischen aus Italien adaptierten Barockformen wieder aufgebaut wurde. Und das ist das eigentlich Spannende, dass hier nämlich der Westen und der Osten so ganz eng zusammenkommen. Und das ist ja genau das, worauf sich die Ukraine so beruft, was aber eben gleichzeitig möglich macht, dass Russland diesen Kirchenbau für sich beansprucht.
Für sich beansprucht, aber warum beschießt dann Russland einen Bau, den es doch als Teil seiner eigenen Geschichte auch irgendwo betrachtet?
Ja, das ist ja ein ganz Kernproblem bei diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Man beschießt ein Land, das man eigentlich als eigenes Land betrachtet. Aber das ist eben schon beim Beginn des neuerlichen Überfalls 2022 heftig befürchtet worden. Deswegen haben sich unmittelbar nach dem Kriegsbeginn oder nach dem neuerlichen Kriegsbeginn die Oberhäupter von allen in der Ukraine vertretenen großen Konfessionen, also Juden, Christen, Muslime, in der Kathedrale getroffen, damit sie nicht beschossen wird, weil diese Kirche eben so ein immenses Symbol ist, nicht nur der Orthodoxie, sondern auch der eigenständigen Ukraine. Und das liegt unter anderem daran, dass die Kathedrale eben auch genutzt wird, beziehungsweise teilgenutzt wird. Sie ist, offiziell ist sie ein Architekturmuseum, teilgenutzt wird von der aus der Sicht Moskaus falschen ukrainischen Kirche, nämlich der ukrainischen orthodoxen Kirche, die sich dem Patriarchat von Istanbul oder von Konstantinopel, Entschuldigung, unterstellt hat und nicht mehr dem Moskauer Patriarchat. Es ist also auch ein religiöser Konflikt, der dort zu sehen ist. Und aus der Sicht Moskaus und des Moskauer Patriarchats wird diese Kirche derzeitig von Heretikern benutzt, also von Kirchenfeinden. Das ist übrigens auch sehr auffällig, dass das Moskauer Patriarchat hat bis jetzt noch nicht ein einziges Mal protestiert, wenn die vielen, vielen Kirchen, die in der Ukraine inzwischen beschädigt oder zerstört wurden, wenn die eben angegriffen wurden, weil sie dem falschen Orthodoxie angehören.
Also gibt es wirklich, das höre ich raus, ein System hinter den Angriffen?
Ganz klar, es gibt ein System hinter dem Angriffen, das konnte man schon seit 2014 auf der Krim feststellen. Und zwar ist es ein kulturelles System und ein System, in dem es eben darum geht, zu beweisen, wer ist hier nicht nur der Mächtige, sondern wer hat auch legitime Macht. Deswegen geht es auch nicht nur um Kirchen und Klöster, sondern auf der Krim ging es zum Beispiel um den Palast des Khans der Krim-Tataren, dessen Ausstellung sofort nach der Eroberung der Krim oder Besetzung der Krim verändert wurden, so dass die Identität der Krim-Tataren ja quasi negiert wird. Und da geht es eben immer wieder um Museen, um Bibliotheken, um Theater und um Kulturpaläste. Vielleicht erinnern sich noch einige daran, dass eben das Theater in Mariupol sofort zerschossen wurde und bombardiert wurde. Und das zeigte sich unter anderem daran, dass eben in den Zerstörungen, die bis jetzt vom Kulturministerium bekannt wurden, das sind etwa 345 Kulturstätten und 365 Bildungseinrichtungen, dass dazu eben noch zu rechnen sind 3700 Schulen und Hochschulen und Universitäten. Die wurden alleine im Jahr seit 2022 zerstört. Das klingt jetzt auf den ersten Blick mal nicht so wahnsinnig viel, wenn man sich anguckt, dass etwa 250.000 Gebäude insgesamt in der Ukraine zerstört wurden, von denen der allergrößte Teil Wohnungsbauten sind und vor allem ein sehr, sehr großer Teil auch noch Energieversorgungsanlagen. Aber es sind eben immer die Bauten, die für die Identität der Ukraine so zentral sind und für ihre Selbstbewusstsein als eigenständiger Staat.
Mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Man fragt sich trotzdem, Russland beschießt Gebäude in Gebieten, die es übernehmen möchte.
Ja, es geht einfach darum, dass man die Identität und die Selbstständigkeit der Ukraine über ihre Kulturgüter zerstören will. Und deswegen stehen die so im Zentrum. Das kann man gerade bei der Sophienkathedrale wieder sehen, bei allen Kulturpalästen etc., die zerstört wurden übrigens auch. Das sind alles Gebäude, die stehen sehr oft sehr frei auf großen Platzanlagen, die muss man treffen wollen. Die trifft man nicht durch Zufall, sondern die will man treffen oder eben auch beschädigen.
Nikolaus Bernau, vielen Dank für diese Einschätzung. Und in Kürze können Sie dieses Gespräch auch nachhören oder zum Nachhören weiterempfehlen. Sie finden es auf unserer Seite radio3.de und natürlich in der App. Just another day, thinking of you. Your dark brown eyes, your smile so true. Confident but not arrogant. Looking but not knowing it. Always nice and sweet. Always there when I'm in need. You are perfect, perfect, perfect to me. You are perfect, perfect as a man can be. You are a perfect dream that can't be true. 'Cause in this world there's no one perfect like you. Perfect, perfect, perfect to me. Perfect, perfect, too perfect to be. Ami haben wir hier gehört. Eigentlich Amira Woning, deutsche Singer-Songwriterin, aber der Name Ami, ja, der ist einfach kurz und gut. Wir hätten jetzt einen Tipp für Kurzentschlossene, die auf genreübergreifende Klaviermusik stehen. Heute Abend um 20 Uhr im Berliner Admiralspalast. Da könnten Sie erleben den Pianisten Jean Baptiste, aus Louisiana stammt er. Der 38-Jährige ist ja sogar siebenfacher Grammy-Gewinner und begeistert einfach mit seinem ganz eigenen Mix aus Klassik, Jazz, R&B, Soul, Pop und eben Improvisation. Es gibt noch Karten, jedenfalls für Balkon und Rang. Und hier gibt's eine Kostprobe. Thank you. Nocturne mit Schlussakkord, aber fett. Heute Abend ist er solistisch zu erleben, der Pianist Jean-Baptiste im Berliner Admiralspalast in der Friedrichstraße. Da spielt er um 20 Uhr und ein paar Karten gibt's noch.
Musik auf Radio 3.
My very good friend, the milkman says, I've been losing too much sleep.
Lange nicht gehört. Noch nie gehört. So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Hier nennen sich Yisr und das ist das arabische Wort für Brücke. Ja, und das passt, denn diese Band aus München, die versammelt sich rund um den marokkanischen Musiker Mohsen Ramdan. Und Sie haben es gehört, die machen Weltmusik. Ja, und mit diesen Tönen wird es jetzt bekannt, groovig.
Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you're a killer mockingbird bride. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice.
Give me something.
Show me this thing was meant to be.
Musik vom Album Angels and Queens war das, Engel und Könige von Gabriels.
Radio 3, Kultur kompakt.
Frauke Thiele ist wieder ins Studio gekommen. Gestern hat er in Berlin gespielt, im Olympiastadion Bruce Springsteen. Das war das erste Konzert in Deutschland während seiner Europatour. Und wie erwartet, hat er da tatsächlich ausgeteilt, und zwar gegen den derzeitigen US-Präsidenten.
Ja, das hat er ja schon in Manchester gemacht, und Trump hat ja auch prompt reagiert. Und gestern in Berlin im Olympiastadion hat Bruce Springsteen gleich am Anfang seiner Show mit dem passenden Titel Land of Hope and Dreams auf die Kraft von Kunst und Musik und Rock'n'Roll in gefährlichen Zeiten hingewiesen. Das Amerika, über das er immer gesungen habe, dass er so liebe, sei in den Händen einer korrupten und inkompetenten Regierung.
The America that I love, the America that I've sung to you about, that has been a beacon of hope and liberty for 250 years, is currently in the hands of a corrupt, incompetent, and treasonous administration. Tonight, we ask all who believe in democracy and the best of our American experiment to rise with us, raise your voices, stand with us against authoritarianism, and let freedom reign.
Also an diesem Abend will Bruce Springsteen, gestern Abend, also wollte er die Kraft der Demokratie heraufbeschwören gegen die Autokraten und ihre Systeme, auf das die Freiheit siege. Gestern also im Olympiastadion.
Ja, und über dieses Konzert kam nachher auch eine Kritik. Um 17.40 Uhr können Sie die hören. Unser Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, der plant ja eine Digitalabgabe, meint, große Internetkonzerne wie Google und Meta, die also Medieninhalte nutzen, sollen bitte schön gut 10% ihrer Einnahmen auch wieder abtreten in Deutschland. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird gerade vorbereitet. Und jetzt hat Wolfgang Weimar Unterstützung bekommen, nämlich vom Vorsitzenden des Kulturausschusses des Bundestages. Sven Lehmann ist das, von den Grünen.
Ja, und Sven Lehmann hatte heute in einem Interview gesagt, dass die Einnahmen aus dem sogenannten Plattform-Soli, so hat Wolfram Weimar den genannt, doch in die Kulturförderung gehen oder Kulturschaffenden zugutekommen könnte. Wolfram Weimar stelle sich ja als Kulturstaatsminister selbst an die Seite der Kunstfreiheit. Er müsse also rechten Kulturkämpfen klare Kante zeigen. Der Vorsitzende des Kulturausschusses des Bundestags fordert außerdem, dass ein Teil der möglichen Sondereinnahmen sozusagen aus der Digitalabgabe in die Sanierung von Kulturbauten fließen mögen oder sollen, also sein Wunsch. Ne? Mal gucken, was draus wird.
So sieht's aus. Mal gucken, was draus wird. Das klingt revolutionär. Dominik Graf, der gehört ja zu den vielseitigsten Regisseuren in Deutschland, schon seit den 70er Jahren. Viele Tatorte, Spielfilme, zuletzt der Erich Kästner-Film Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Jetzt hat er ein Buch geschrieben.
Ja, und das heißt Sein oder Spielen über Filmschauspielerei. Und da geht es natürlich auch um seine Arbeit als Regisseur, vor allem aber auch um seine Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in seinen Filmen. Das stellt er heute Abend passenderweise natürlich in einem Kino vor, im Cinema Paris. Und mit dabei ist der Schauspieler Roland Zerfeld. Und warum genau der und warum der auch für sein Buch so wichtig ist, das erzählt Dominik Graf auch gleich bei uns im Programm.
Genau, um kurz nach 5 wird er hier zu Gast sein und heute Abend gibt es dann das Gespräch mit ihm. Ronald Zerfeld ist dann auch dabei. Um 20 Uhr geht's los. Ticket gibt's für 28 Euro. Danke, Frauke.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Das Deutsche Symphonieorchester Berlin mit einer europäischen Erstaufführung. The Passion of Octavius Cato. Octavius Cato war Bürgerrechtler und wurde auf offener Straße von einem Weißen erschossen. Der Komponist Uri Caine erzählt diese Geschichte und verbindet Gospel, Jazz, Klassik und Avantgarde. Die Gospelsängerin Barbara Walker ist zu erleben und Uri Caine selbst auch. Als Pianist mit seinem Jazz-Trio. Das DSO-Konzert verstärkt die antirassistische Botschaft mit zwei weiteren Werken: Jesse Montgomerys Hymn for Everyone und Mendelssohn Bartholdys Reformationssymphonie. André Raffel dirigiert das Konzert. Das Deutsche Symphonieorchester Berlin. Am Sonntag in der Philharmonie Berlin und live auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
16.39 Uhr geht es. Sie hören Radio 3. Es gibt viel und es gibt auch gutes Theater für Kinder. Manchmal stehen auch Kinder selbst auf der Bühne, aber so war Kindertheater noch nie. Kinder schreiben ein Stück. Kinder führen auch Regie und jetzt kommt's, ihre Regieanweisungen, die gehen an professionelle erwachsene Schauspieler und Schauspielerinnen. Verkehrte Welt oder aber, und da würde ich den Punkt machen, mal die genau richtige. Don't Stop Dreaming heißt das Theaterstück, das im Rahmen eines großen Beteiligungsprojektes am Grips-Theater entstanden ist. 2 Jahre hat dieses Projekt gedauert und als Höhepunkt wird jetzt das entstandene Stück aufgeführt. Regine Bruckmann hat mit Kindern gesprochen, die für Regie, Ausstattung und Text zuständig waren und ist für uns in die Proben eingetaucht.
Tenkai Sascha, was geht ab? Uns drei gibt es nur im Dreierpack. Von unten nach oben spürst du das Feeling. Hör nicht auf zu träumen, also don't stop dreaming.
Sascha und Kai treffen sich morgens vor der Schule. Sie sind befreundet und teilen ihre Gedanken miteinander.
Naja, don't stop dreaming. Ich weiß doch, in meinem Kopf sind immer so viele Filme und alles ist so abgespaced und völlig losgelöst.
Oh, wir müssen eigentlich noch diesen Text von...
Don't Stop Dreaming ist ein Theaterstück von Kindern für Kinder. Sie haben die Texte geschrieben, die Ausstattung gestaltet und Regie geführt. Der 13-jährige Yunis ist einer von 9 Kindern in der Regiegruppe.
Wie soll der Text umgesetzt werden, konkreter? Wie soll das und das ausgesprochen werden? Womit soll die und die Person dann und dann interagieren? Halt hauptsächlich, wie Dinge gesagt werden, beziehungsweise wie Dinge bewegt werden.
In der Ausstattungsgruppe sind all diese Dinge entstanden, aus Pappe, verschiedenen Stoffen und Farben. Die Kostüme haben sich die Kinder im Theaterfundus zusammengesucht. Helene ist 12 Jahre alt und mag es zu zeichnen und zu gestalten.
Also ein Charakter trägt zum Beispiel eine Latzhose und ein anderer trägt zum Beispiel so Burgerschuhe. Die sehen halt aus wie so ein Burger, so Hausschuhe und die haben halt so Augen und die sind witzig.
Auf der Bühne steht eine alte Hollywood-Schaukel. Sie ist mit Schleifen, Kissen und Zacken aus Wollfilz bunt beklebt. Viele selbstgestaltete Gegenstände befinden sich auf der Bühne und kommen nach und nach zum Einsatz. Der Kopf einer Schaufensterpuppe wird für ein Schattenspiel gebraucht. Große Augen aus Pappe lehnen an einem Servierwagen, der gefüllt ist mit Requisiten wie selbstgebastelte Pandamasken und Glitzerperücken.
Ich weiß nicht, wer ich bin.
Ich weiß nicht, wo ich bin.
Ich weiß es.
Zusammen mit den Sounds der Bühnenmusikerin Yahima entsteht eine traumhafte Atmosphäre. Kai und Sascha werden verzaubert und entführt. Sie verschwinden, sie kämpfen und wenn sie aufwachen, sind sie in der Schule und sitzen auf 2 Stühlen in der ersten Reihe des Theaterraums. Der fantasievolle Trip über Ängste und Träume basiert auf Texten, die bei einer Projektwoche im Herbst 24 entstanden sind. Vom 8-jährigen Sami stammt zum Beispiel die Lebewesengeschichte.
Es war einmal eine große Gruppe von kleinen Lebewesen, die auf einem Boot fahren. Sie steuerten auf eine Frucht hin. Als sie da angekommen sind, ging ein Lebewesen auf die Frucht zu und verspeiste sie.
In der bunten Collage aus Texten und Bildern können verschiedene Motive gut untergebracht werden. So spielt zum Beispiel Freundschaft eine große Rolle. Dass die Figur Sascha in dem Stück non-binär ist, findet Helene wichtig.
Wir haben einen Charakter, der ist nicht binär. Und ich finde, das hat sehr mit der heutigen Welt auch zu tun. Viele Leute identifizieren sich so. Und es gibt viele Leute, die das nicht respektieren. Und das sprechen wir in unserem Theaterstück an.
Erwachsene Schauspieler werden hier von Kindern angeleitet. Eine neue Erfahrung, auch für den 12-jährigen Fiete aus der Regiegruppe.
Ich find's ganz lustig, weil ja, eigentlich ist es immer so, dass Erwachsene mir Anweisungen geben und jetzt kann ich das mal machen. Also die versuchen dann, das auch umzusetzen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir die Chefs sind, sondern wir sind eher so ein bisschen befreundet.
Mathilda hat nicht nur das Bühnenbild mitgestaltet, sondern auch noch Choreografien erdacht. Sie findet, das Experiment Kinder machen Theater ist gelungen.
Kinder sind einfach so kreativ, sie haben so viele Ideen. Es sollte es auf jeden Fall viel öfter geben, weil es bringt auch richtig doll raus, was Kinder können.
Absolut, was für ein Empowerment. Regine Bruckmann hat berichtet und das Stück Don't Stop Dreaming für Menschen ab 8 Jahren hat also heute um 17 Uhr im Gripstheater im Podewil Premiere. Weitere Termine gibt's morgen und übermorgen und im Juli wieder.
Sky cities, lying over mountains, sky flying, sailing over white plains, pulling on the ocean. Such a beautiful baby. Can't believe I have such a wonderful life. Can't believe I have such a beautiful body. Can't believe I have such power and fear and strife.
Laurie Anderson ist Sängerin und Performance-Künstlerin. Man hat's gehört. Ihr Gesang, ja, schon special. I was thinking of you. Die Geige hat sie auch gespielt. Und hier kommen jetzt Fred Garden, 8 Köpfe aus Berlin. Neo-Soul ist angesagt mit Blech.
Time to break.
what's past, 'cause I won't take it for you. Don't hold on to my echo. These waves.
Aus Berlin waren das. Krass gute Texte machen die auch. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Sehr nachdenklich zu der Frage, wie sich orientieren in unserer immer komplexer werdenden Welt. Nachdenkliche junge Leute. Mind haben wir gerade gehört vom Debütalbum My Meadow.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
der amerikanische Autor Mark Twain.
Das Schönste aller Geheimnisse: ein Genie zu sein und es als einziger zu wissen.
We'll be right back.
Dieser Titel hier heißt übrigens Tequila Mockingbird. Und Mockingbird bedeutet ja auf Deutsch so viel wie Spottdrossel, also eine Vogelart, die bekannt dafür ist, den Gesang anderer Vögel zu imitieren. Hier geht es dann wohl eher um andere musikalische Einflüsse. Ja, und Tequila Mockingbird, ne? Also diese Amsel ist auch noch ein bisschen betrunken. Genug gejammt und bis zu den Nachrichten gibt es noch ein bisschen was Melodisches. Wir fliegen zum Mond.
Herausragender Geiger. Früher Konzertmeister bei den Berliner Philharmonikern. Heute tourt er als Solist durch die Welt. Sein Vater war der deutsch-baltische Komponist Boris Blacher. Von ihm stammt dieses Violinkonzert aus dem Nachkriegsjahr 1948. Blacher spielt Blacher. Jetzt in Frankfurt. Auch auf dem Programm der traurige Walzer, Vals Trist von Jean Sibelius. Und Rachmaninows dritte Sinfonie. Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt unter der Leitung seines Chefdirigenten Jörg-Peter Weigle und der Geiger Kolja Blacher. Morgen 19.30 Uhr in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach in Frankfurt. Radio 3. Wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien ist die Lage noch unklar. Der Polizeichef der Stadt Ahmedabad hat erklärt, es gebe keine Überlebenden und außerdem Todesopfer am Boden. Dagegen hat die Fluglinie Air India mitgeteilt, verletzte Passagiere seien in Krankenhäuser gebracht worden. An Bord der verunglückten Maschine von Air India waren offiziellen Angaben zufolge 242 Menschen. Die meisten haben die indische Staatsangehörigkeit, viele aber auch die britische. Das Flugzeug war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet von Ahmedabad gestürzt und explodiert. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollten unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden, sagte der SPD-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Wenn das zusätzliche Geld vom Bundestag beschlossen werde, dann stelle Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung. Zugleich hat Pistorius klargestellt, dass die Bundesregierung derzeit keine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an Kiew plant. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Für das ARD-Studio Teheran, Pia Masochak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Außerdem werde man die für die Anreicherung notwendigen Zentrifugen am Standort Fordow erneuern. Zugleich veröffentlichte die Regierung vermeintliche Belege für ein israelisches Atomwaffenprogramm. Damit reagiert die Führung in Teheran auf eine Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Berlins Verkehrssenatorin Bonde setzt auf digitale Technik, um den Verkehr in Berlin fließen zu lassen. Bei einer Debatte im Abgeordnetenhaus zur Verkehrssenatorin